Deutschlandfunk, kontrovers.
Heute mit Theo Gerster Mikrofon und damit willkommen bei Kontrovers, der Diskussionssendung am Montagvormittag im Deutschlandfunk. Es sind einige Würfel gefallen in den letzten Tagen. Brandenburg hat gewählt gestern und gewonnen hat die Wahl nicht die SPD. Nein, gewonnen hat die Wahl Dietmar Woidke, der Ministerpräsident. Er pokerte hoch, indem er die Landtagswahl zu einer Abstimmung über seine Person erklärte und er gewann. Und das mit vielen, vielen Leihstimmen aus anderen Parteien, die womöglich auch dadurch nur noch deutlich geschrumpft, wie die CDU in den Landtag in Potsdam wieder einziehen oder gar nicht, so wie die Grünen, die Freien Wähler oder die Linke. Allerdings hat Dietmar Woidke so, man muss wohl sagen, nur so, die AfD auf Platz 2 verwiesen, die aber auch weiterhin vor allem bei den Themen Migration oder innere Sicherheit als der große Elefant im Raum stehen dürfte. Und zwar bis zur Bundestagswahl in ziemlich genau einem Jahr. Das ist zumindest Stand heute. Und für diese Wahl sind in der letzten Woche auch noch andere Würfel gefallen. Und das hörte sich dann letzten Dienstag so an.
Um es kurz zu machen, die K-Frage ist entschieden. Friedrich Merz macht's. Ich bin damit fein und ich unterstütze dies ausdrücklich.
Tja, so brachte es Markus Söder am Dienstag auf den Punkt und so brachte Markus Söder es wohl auch hinter sich. Schließlich musste er eine politische und wohl auch eine persönliche Niederlage eingestehen, vielleicht sogar seinen Lebenstraum, Kanzler zu werden, begraben. Nicht er, Markus Söder, sondern Friedrich Merz ist Kanzlerkandidat der Union. Heute Vormittag tagen die Parteivorstände beider Parteien. Die Zustimmung zu Merz ist Formsache. Vielleicht kommt die offizielle Nominierung von Merz noch während dieser Sendung. Und damit wären wir am Tag nach der Brandenburg-Wahl beim heutigen Thema in Kontrovers. Merz gegen Scholz setzen Union und SPD auf die richtigen Zugpferde. Das ist die Frage. Und ich sage bewusst nicht, dass das die Frage der nächsten 12 Monate ist. Denn ob die Ampel noch 12 Monate hält bis zum regulären Termin der nächsten Wahl, das ist auch offen. An den Kandidaten jedenfalls scheiden sich schon jetzt die Geister. Olaf Scholz ist mit seiner Ampelregierung so unpopulär wie nur was. Aber Friedrich Merz kann davon kaum profitieren. Wäre Merz ein besserer Kanzler als Scholz? Darauf antworteten zuletzt 41% der Deutschen mit Ja, aber 49% mit Nein. Und beide, Merz wie Olaf Scholz, sind auch nicht die populärsten Kandidaten innerhalb ihrer Parteien. Bei der Union lag Markus Söder knapp vorn und bei der SPD sagen inzwischen 30% der Deutschen, Boris Pistorius wäre als Kanzler besser geeignet. Von Scholz sagen das gerade mal 9%. Da ist also, Dietmar Woidke in Brandenburg lässt grüßen, einiges aufzuholen. Aber auch Friedrich Merz hat noch viele lange Monate vor sich, in denen er sich bewähren muss. Merz also gegen Scholz, das ist das Duell der nächsten Monate und unser Thema in Kontrovers. Meine Studiogäste, das sind Professor Volker Kronenberg, er ist Politikwissenschaftler, Parteienforscher an der Universität Bonn. Guten Tag, Herr Kronenberg.
Ja, guten Tag, Herr Gerst.
Und aus Berlin, aus unserem Hauptstadtstudio zugeschaltet, Christoph Ploss, Bundestagsabgeordneter der CDU aus Hamburg, ein, wie er selbst von sich sagt, bekennender Anhänger von Friedrich Merz und das nicht erst seit gestern. Guten Tag, Herr Ploss.
Einen schönen guten Morgen.
Und Tina Rudolph, sie ist Bundestagsabgeordnete der SPD, kommt aus Thüringen, Wahlkreis Eisenach sowie die drumherum liegenden Landkreise Unstrut-Hainich-Kreis und der Wartburg-Kreis. Und sie ist Mitglied der parlamentarischen Linken in der SPD-Fraktion. Auch an Sie. Guten Morgen, Frau Rudolph.
Guten Morgen.
Frau Rudolph, fangen wir gleich mit Ihnen an und reden mal kurz über die Wahl in Brandenburg. Vor der Wahl hieß es, sollte die SPD auch da als Verliererin vom Platz gehen, wird es heute nochmal turbulent oder auch in den nächsten Wochen, vor allem für Olaf Scholz. Nun hat es aber einen Wahlsieg gegeben, nur keinen von der SPD, sondern von Dietmar Woidke. Verschafft das Ihrer Partei und Olaf Scholz trotzdem erstmal etwas Luft?
Also ich kann mich den vielen Einschätzungen anschließen, dass nach gestern Abend bei mir erstmal die Erleichterung natürlich überwiegt, dass das so ausgegangen ist, dass es trotzdem relativ knapp war und auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen in den letzten Tagen, sollte aber eines der Argumente sein, dass wir uns jetzt nicht zurücklehnen und sagen, jetzt hat sich das alles erledigt und man kann jetzt puren Optimismus walten lassen. Also wir sehen ja auch nach dem gestrigen Ergebnis, der Wahlsieg der SPD, der ist natürlich da und über den freue ich mich sehr und gleichzeitig werden die Verhältnisse auch in Brandenburg nicht lang. nicht, was eine Regierungsbildung angeht.
Mhm. Herr Ploss von der CDU, ist der Wahlsieg von Dietmar Woidke vielleicht auch teuer erkauft, wenn man auf Ihre Partei blickt? Denn die CDU hat kräftig Federn gelassen. Sie ist nach Lage der Dinge zu schwach, um mit Dietmar Woidke eine rot-schwarze Koalition, eine rot-schwarze Koalition in Potsdam zu bilden. Und was noch hinzukommt, sie ist als gestandene Partei, die CDU ja sicherlich ist, aus dem Stand von einer anderen Partei, dem BSW, nicht nur überholt worden, sondern sie wird wahrscheinlich auch in der Regierung abgelöst. Das ist doch Höchststrafe.
Wir haben gestern in Brandenburg ein Phänomen gesehen, das wir 3 Wochen vorher in Sachsen bei der Landtagswahl gesehen haben und was wir auch in den vergangenen Jahren schon bei anderen Landtagswahlen, beispielsweise auch in Sachsen-Anhalt, gesehen haben. Nämlich, dass im Kampf mit der AfD um Platz 1 die demokratische Partei gewinnt, die am stärksten vorne liegt und über die die Wähler sagen, die hat die größten Chancen gegen die AfD im Kampf um Platz 1 zu gewinnen. Und in Brandenburg hat davon die SPD profitiert. Wir haben als CDU davon in Sachsen profitiert. Wir haben davon auch in Sachsen-Anhalt profitiert. Und dieses Phänomen hat man jetzt viele Male gesehen. Es ist jetzt gestern in Brandenburg gut gegangen aus Sicht der demokratischen Mitte. Auf Dauer ist das aber natürlich auch kein Erfolgsrezept, um die AfD wieder kleiner zu machen. Denn meine persönliche Meinung ist, wir müssen die AfD politisch, inhaltlich besiegen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Themen, weswegen die Menschen AfD wählen, aus der politischen Mitte heraus gelöst werden. Das ist vor allem die Migrationsfrage. Deswegen muss illegale Migration dringend gestoppt werden. Und das, was wir gestern in Brandenburg gesehen haben, klar, man kann darüber erleichtert sein, aber hätten wir das vor ein paar Jahren uns vorgestellt, dass die AfD bei um die 30% ist, dann wären wir wahrscheinlich alle erschrocken gewesen. Und deswegen bin ich persönlich auch nicht richtig zufrieden über die Entwicklung auch in den vergangenen Wochen.
Auch nicht über die bei der CDU, was das
Ergebnis Nein, natürlich, betrifft. Also das war gestern kein besonders schöner Wahlsonntag für die CDU, da braucht man ja nicht drum herum zu reden. Und wir sind da auch unter die Räder gekommen, weil tatsächlich dann viele Wähler, die bei der CDU oder auch bei anderen Parteien in der politischen Mitte das Kreuz machen, zur SPD gegangen sind, um Dietmar Woidke zu unterstützen im Kampf gegen die AfD. Aber wie gesagt, ich glaube, auf Dauer kann das nicht der Ansatz sein, dass man sagt, so alle gruppieren sich um eine Partei in der politischen Mitte und wir sehen zu, wie die AfD von Wahl zu Wahl wächst. Mhm. Deswegen ist es so wichtig, dass in der politischen Mitte alle auch verstehen, dass beispielsweise illegale Migration durch Grenzkontrollen gestoppt werden muss, weil ansonsten wird die AfD weiter wachsen.
Auf dieses Thema Migration kommen wir noch mit Sicherheit im Verlauf der Sendung. Volker Kronenberg, Politikwissenschaftler aus Bonn. Blicken wir noch mal kurz auf die Wahl. Gestern hieß es Hut ab vor Dietmar Woidke, haben erstmal viele gesagt. Aber das Wahlergebnis hat ja auch riesengroße Kollateralschäden gebracht, die so langsam ins Bewusstsein rücken. Da ist ja nicht nur die AfD weiter auf Platz 2, sondern da ist die geschrumpfte CDU. Da sind Grüne, Linke und die Freien Wähler, die aus dem Landtag geflogen sind, von der FDP ganz zu schweigen. Wie schätzen Sie dieses Wahlergebnis ein?
Na, Sie haben es sehr richtig auf den Punkt gebracht, in, was wir gerade gesagt haben in der Anmoderation. Also dieses Wahlergebnis, das hat es tatsächlich in sich. Über diesen Woidke-Sieg ist schon viel gesprochen worden, auch gerade in den Beiträgen. Demokratische Mitte hat sich hier behauptet und durchgesetzt durch die Zuspitzung. Zeigt ja auch, dass Umfragen sehr volatil sind und dass eine Aufholjagd gelingen kann. All das ist richtig. Ich würde einen Punkt herausgreifen. Wenn man die FDP in Blick nimmt, also man wusste vorher schon, Brandenburg ist kein FDP-Pflaster, überhaupt in Ostdeutschland tut sie sich extrem schwer, aber 1% drumherum oder gar noch weniger, das ist natürlich hochdramatisch. Die psychologische Wirkung ist verheerend. Und da wissen wir nicht, was in den nächsten Tagen oder Wochen noch passieren wird als Kollateralschaden dann auch in Berlin. Man darf hier dieses verheerende Abschneiden, nicht nur Brandenburg, sondern eben Thüringen, Sachsen geringschätzen. Ich glaube schon, dass es zu Erschütterungen kommt. Und wenn man gestern Abend die Generalsekretärin der Berliner Runde erlebt hat, da schwant einem Böses. Also insofern wird das ganz spannend werden. Es ist ein Lackmustest natürlich auch für das BSW und anderes mehr.
Bleiben wir noch mal ganz kurz bei Brandenburg und der Wahl gestern, Herr Kronenberg. War Dietmar Woidkes Strategie vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten? Und ist damit möglicherweise auch ein Schuss nach hinten losgegangen? Ich frage das deshalb vor dem Hintergrund folgendes an dieses Gedankens. Es gab viele Leihstimmen, die jetzt Dietmar Woidke wieder nach vorn gebracht haben. Aber wäre es nicht andersherum womöglich besser gewesen? Also Leihstimmen zum Beispiel der SPD an die Grünen zu geben, weil dann hätte Woidkes SPD vielleicht ein Mandat weniger, aber die Grünen wären mit 5, vielleicht sogar 6 Mandaten im Landtag drin gewesen. Also unterm Strich in Mandaten gerechnet, wäre es mehr gewesen.
So wie Sie skizzieren, wäre es sicherlich wünschenswert gewesen. Aber das lässt sich natürlich so nicht planen. Das ist der Punkt. Es war hochriskant, Sie haben es angedeutet. Es war eine hochriskante Strategie. Er hat das wenige Wochen vor der Wahl überhaupt ja erst auch so zugespitzt. Es ist am Ende aufgegangen, auch wenn es, ich will nicht sagen hauchdünn, aber es war ein knapper Vorsprung. Es reicht. Und es hat natürlich diese Wählerwanderung gerade von den Grünen hin zur SPD gegeben. Wenn man es jetzt bilanziert, würde man sagen, es war ein wichtiger Sieg. Sozusagen eines ja hocherfahrenen, seit 11 Jahren amtierenden Ministerpräsidenten in Brandenburg. Ja, für die Regierungsbildung wird es extrem schwierig. Das zeigt aber, Herr Gerst, dass wir natürlich durch die Ausdifferenzierung des Parteiensystems, so taktisch-strategisches Wahlverhalten im Vorfeld, wird immer schwieriger. Die Wählerinnen und Wähler können das tatsächlich kaum kalkulieren, in der Partei, die sie wählen, was dann am Ende rauskommt. Das erleben wir in diesen Landtagswahlen und das lässt natürlich jetzt auch schon ein Stück weit Rückschlüsse zu auf das, was in einem Jahr womöglich auf Bundesebene droht. Durch das Hinzukommen der BSW, dann eben der AfD, wird es, wie gesagt, immer schwieriger.
Vielen Dank bis hierhin an Sie drei. Wir wollen natürlich auch darüber reden, was heißt das für unsere frisch gekürten bzw. im Moment sich dafür haltenden Kanzlerkandidaten für Friedrich Merz und Olaf Scholz. Wir haben heute Morgen einen Anrufbeantworter geschaltet gehabt. Hören wir mal rein, was unsere Hörer sagen.
Guten Morgen, Andersen aus Hamburg. Ich finde, beide sind keine vernünftige Wahl. Das ist für mich die Wahl zwischen Cum-Ex und BlackRock. Beides sind stark defizitäre Persönlichkeiten. Das finde ich umso enttäuschender, als beide Parteien ja eigentlich vernünftige Kandidaten haben, wie die CDU mit Hendrik Wüst, Daniel Günther oder Ralf Brinkhaus und die SPD mit Lars Klingbeil oder Boris Pistorius.
Georg Dregelis, Hamburg. Wer Führung bestellt und dann keine bekommt, der wird so einen Kanzlerkandidaten mit Sicherheit nicht noch einmal wählen.
Guten Morgen, Charlotte Wulfsen. Ich als Ex-Grün-Wählerin und als Ex-Merkel-Fan freue mich sehr über Herrn Merz. Und ich denke, es wird Zeit, dass wir einen Politiker haben, einen Kanzler haben, der wirtschaftliche Erfahrung mitbringt, die Wirtschaft auf Vordermann bringt und Realitätssinn hat. Wir brauchen keine Emotionen. Wir brauchen nicht Politiker, die mit Wildpferden kuscheln oder Bäume umarmen.
Guten Morgen, hier ist Andreas Paulus Andernach. Während die SPD mit Scholz ein Zugpferd am Start hat, was den Wahlkampf über sich hinauswachsen kann, wenn er die Klarheit wie zuletzt im Bundestag öfters zur Schau stellt, hat die Union mit Merz denselben Fehler wie 2021 mit Armin Laschet wiederholt. Sie haben einen Kandidaten aufgestellt, der in der Bevölkerung unten durch ist. Hingegen mit Markus Söder hätten sie die Wahl wahrscheinlich 21 schon haushoch gewonnen und auch 25.
Guten Morgen, Ulrich Herzau, Berlin-Tempelhof. Von Herrn Merz halte ich schon mal rein gar nichts. Herr Scholz ist wesentlich besser, aber er lässt sich durch die Ampelparteien zerreiben und wird dadurch auch keine Chance haben.
Vielitz aus Berlin. Ich bin der Meinung, das ist die Konstellation Not gegen Elend. Und wenn man der AfD unbedingt das Bett bereiten will, dann tut man es damit.
Tja, soweit erste Stimmen unserer Hörer. Ein weites Spektrum an Aspekten. Frau Rudolph von der SPD, mit Blick auf die nächsten Monate. Ihr Kanzler Olaf Scholz ist extrem unbeliebt. Nur 9% halten ihn für einen geeigneten Kandidaten. Hat die SPD nicht doch ein sogenanntes K-Problem, wobei K für Kanzler wie Kandidatenproblem steht?
Also entschieden haben wir die Frage ja auch noch nicht. Das hatte ich, glaube ich, an einer anderen Stelle auch schon mal deutlich gemacht, dass in der Partei natürlich auch ein Prozess gerade stattfindet und überlegt wird, wie diese Kandidatur dann auch beim nächsten Mal aussehen wird. Ich glaube, was erstmal wichtig ist, festzuhalten, dass, das haben Sie selber auch gesagt, das spiegeln auch viele dieser Beiträge wieder, wenn das klappen soll mit Olaf Scholz, dann müssen wir sehen, dass er sich da noch sehr weit streckt und dass ein solcher Beliebtheitsrückstand erstmal aufgeholt werden muss. Und ich glaube, wenn man sich in der letzten Woche die Haushaltsrede angeschaut hat, dann war das wirklich gut. Also das war eine Rede, kann ich jetzt einfach für mich persönlich sprechen, die hat mich sehr, sehr abgeholt. Und da glaube ich, dass das auch was wird. Aber wir müssen die Leute erstmal dazu bekommen, dass sie bei Olaf Scholz den Fernseher wieder anmachen. Und da wird es nicht reichen, einmal eine gute Rede zu halten, sondern wenn, dann ist das eine Performance, die man jetzt über Monate sehen muss.
Herr Ploss von der CDU, vor der Wahl hieß es, das schlechte Ergebnis in Brandenburg, das sei ja quasi eingepreist. Aber kann man das von so einem schlechten Ergebnis immer noch sagen? Und ist es nicht doch ein Menetekel für einen Kanzlerkandidaten Friedrich Merz, der offenkundig in Ostdeutschland überhaupt nicht ankommt? Ich frage das auch deshalb, weil zum Beispiel Jürgen Wunder uns eine Mail geschrieben hat, der sagt, beide Kandidaten bieten mehr Probleme als Lösungen. Merz ist eindimensional gefangen im Käfig des AfD-Abwehrkampfes und Scholz scheint auch nichts bieten zu können. Also die Frage ist, die Leute sind sehr unzufrieden. Aber auch die Frage ist, färbt das auch auf Friedrich Merz ab?
Also gerade auch in Ostdeutschland kommt Friedrich Merz in vielen Teilen der Bevölkerung sehr gut an. Das hat die Landtagswahl in Sachsen unter anderem gezeigt. Es zeigen viele Auftritte, die sind sehr gut besucht. Viele Menschen jubeln und unterstützen die klaren Positionen von Friedrich Merz, von der Migrationspolitik, auch über die wirtschaftspolitischen Fragen. Denn wir müssen dringend auch den Wirtschaftsstandort Deutschland wieder in einen besseren Zustand versetzen. Und da hilft natürlich auch eine Person wie Friedrich Merz, der aus der Wirtschaft kommt. Die Wahl gestern in Brandenburg hatte aus meiner Sicht überhaupt nichts zu tun mit der Bundespolitik. Das hat ja Herr Woidke gestern selber auch am Wahlabend nochmal betont, dass das wirklich eine reine Brandenburg-Wahl war. Und insofern sehe ich überhaupt nicht die Verbindung zwischen der Landtagswahl gestern Abend und der gesamten Diskussion in Deutschland und der Lage hier im Regierungsviertel in Berlin.
Mhm. Darf ich da gleich reinhaken?
Vielleicht? Ja, ganz also kurz. Ja, bitte, Frau Rudolph.
Mit dem guten Ankommen in Ostdeutschland, also das sehe ich zum Beispiel nicht so. Und da kann ich aus ganz vielen Identitäten sprechen, als Ostdeutsche, als Frau, als jemand, der auch aus nicht der gleichen sozialen Schicht kommt wie Friedrich Merz. Ich würde es mal so formulieren, glaube ich, dass viele Menschen in unserer Bevölkerung sich da von vielen Dingen einfach nicht abgeholt fühlen. Und da muss ich jetzt gar nicht zur Entscheidung zurückgehen, wie in den 90ern Friedrich Merz, der damals gegen die Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe gestimmt hat. Da kann man auch sagen, ist ein paar Jahre her. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass er gerade deutlich macht, dass sich an einigen Positionen bei ihm in den letzten Jahren wirklich was geändert hat. Und was die Erfahrung angeht, also es ist natürlich leichter zu sagen, man hat einen wirtschaftlichen Erfolg, wenn man aber nicht nachvollziehen kann, wie die Lebenswirklichkeit und die Lebensumstände von Leuten aussehen, die noch nie in der Position waren, in der er eigentlich von Anfang an in seinem Leben war. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, den Eindruck zu vermitteln, dass man versteht, wie das Leben der Leute aussieht. Und ich glaube, der Großteil der Menschen in diesem Land hat nicht das Gefühl und kann nicht das Gefühl haben, dass Friedrich Merz das für sie versteht.
Hm. Reden wir noch drüber, Herr Kohnberg, ganz kurz dazu. Es ist eine Binsenweisheit und das sagt eigentlich jeder, dass Parteien bei der Aufstellung ihrer Kandidaten auch darauf schauen müssen, wie kommen diese Männer oder Frauen eigentlich bei den Wählern an. Und jetzt haben wir bei beiden Parteien das Phänomen, dass es in beiden Parteien Politiker gäbe, die populärer sind als die, die jetzt ins Rennen gehen werden oder mutmaßlich gehen werden bei Olaf Scholz. Machen die Parteien da große Fehler gerade?
Nein, das kennen wir, das ist ein altbekanntes Muster. Sie haben es angedeutet. Ich erinnere mich gerade an die Diskussion um Angela Merkel, als es um die Frage ging, also damals musste sie erstmal im ersten Anlauf zugunsten Stoibers zurücktreten. Naja gut, und dann im zweiten Anlauf wurde sie dann aufgestellt, aber alle waren doch sehr skeptisch und die Popularität am Anfang war sehr zurückhaltend. Denken Sie an Kohl oder an andere Kandidaturen. Also worauf ich hinaus will, ist, das ist die mit der Popularität ist sowieso so eine Sache. Also wenn jetzt immer Pistorius als sozusagen in Anführungsstrichen der Heilsbringer der SPD, in dem Moment, wo er ja nominiert wäre als Kanzlerkandidat, was er sowieso nicht werden wird, ich halte übrigens, wenn ich das sagen darf, Frau Rudolph, das ist ja eine fiktive Debatte, die da geführt wird. Natürlich wird Herr Scholz, der jetzt 4 Jahre dann, wenn die Koalition hält und selbst wenn sie nicht hält, Kanzler war doch nicht ausgetauscht. Da ist auch jede Analogie zu USA, Harris, Biden führt da in die Irre. Sie werden als SPD an diesem Kandidaten festhalten, weil er eben auch schon Kanzler ist. Umfragen und Beliebtheiten sind ja immer sehr relativ. Bei Pistorius, da würde die SPD-Linke schon nicht mitgehen wegen Ukraine und dann Mittelstreckenwaffen und andere mehr. Und was hat er für eine Erfahrung? Der kommt aus der Kommunalpolitik und dieses und jenes. Bei Söder wäre es ja genauso gewesen. Was ist das für ein Charakter und was hat er da gemacht? Und die Schmutzeleien und hin und her. Also insofern, beide sind sicherlich, Scholz wie Merz, jetzt nicht die populären. Aber wir haben ja auch gesehen, dass sich natürlich, und da wiederum hat ja Frau Rudolph völlig recht, das kann sich ja auch noch ändern. Das ist sozusagen, das sind Momentaufnahmen und Zuschreibungen von Kompetenz zu schreiben, Popularitätsdinge sind das eine. Auf der anderen Seite muss man eben auch dann immer eine inhaltliche Leistung sehen und das Agieren einer Koalition. Da kommen viele Faktoren zusammen. Der Punkt für mich auch heute jetzt bei dem Thema der Sendung ist, es ist noch ein Jahr bis zur Wahl. Und wenn wir an 2021 denken und schauen uns die aktuellen Zahlen an, dann ist noch nichts entschieden und dann ist auch sozusagen diese Überlegung, ob man jetzt diesen Kandidaten besser austauschen würde, weil das dann deutliche Vorteile versprechen würde, doch sehr relativ zu sehen.
Merz gegen Scholz setzen Union und SPD auf die richtigen Zugpferde. Das ist die Frage heute in der Sendung Kontrovers im Deutschlandfunk. Meine Studiogäste sind heute Professor Volker Kronenberg, Politikwissenschaftler, Parteienforscher an der Universität Bonn, Christoph Ploss, Bundestagsabgeordneter der CDU aus Hamburg und Tina Rudolph, Bundestagsabgeordnete der SPD aus Thüringen, Wahlkreis Eisenach. Wie geteilt die Meinungen sind, was Friedrich Merz und Olaf Scholz betrifft, das zeigen auch die ersten WhatsApp-Nachrichten und E-Mails. Rocco Steglich hat zum Beispiel per WhatsApp geschrieben, Herr Scholz kann nichts für das aktuelle Chaos in der Regierung, aber als Kanzler würde ich Herrn Söder vorziehen. Ganz anders dagegen Ursula Dumain. Sie schreibt, Merz hat viel zu wenig Regierungserfahrung, er hat einen hitzköpfigen Charakter, ich halte ihn für keine gute Wahl für die SPD, aber Söder würde ich auch nicht wählen. Scholz ist in seinem Auftritt oft zu langweilig, aber er hat viel Regierungserfahrung und mir ist ein Kanzler mit Bedacht in jedem Fall lieber. Ja, so sind die Meinungen unserer Hörer und einen Hörer haben wir auch jetzt in der Leitung, Herr Schmidt aus Hagen. Guten Tag, Herr Schmidt.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich rufe aus dem Grunde an, was Friedrich Merz eben als Beispiel betrifft. Friedrich Merz hat einen Wahlkampf in Osten auch betrieben, eben halt in Brandenburg, was eben halt mit Flüchtlingen dieselben Themen besetzt wie im Prinzip AfD. Es hat nicht funktioniert, er hat nur 12% gekriegt. Aber was ich problematisch bei Herrn Merz finde, ist, dass Herr Merz 2002 abgelöst worden ist als Fraktionsvorsitzender der CDU Deutschland von Frau Merkel. Er beleidigt weggegangen ist, sich aus der Politik verabschiedet hat, was sein Recht ist, hat sich um die Wirtschaft gekümmert. Und in den großen Zeiten 2008, Wirtschaftskrise, Finanzkrise, wo es uns richtig dreckig ging, war der nicht da gewesen und macht jetzt jemand, heute wird er von den beiden Parteien Präsidien als Kanzlerkandidat gekürt. Das finde ich passt irgendwo einfach nicht zusammen. Und das finde ich schwierig. Den Wahlkampfstil, den er in Brandenburg eben halt auch mit der Bild-Zeitung eben halt inszeniert hat, das ist sehr problematisch, aber da muss er mit leben, das ist sein Problem. Mir geht es einfach darauf hinzuweisen, der war 20 Jahre nicht da gewesen, hat sein Privatleben gemacht, was sein gutes Recht ist, und meint jetzt als Beispiel Politik für Deutschland zu machen. Und das passt irgendwo nicht zusammen. Das ist meine Anmerkung dazu.
Ja, vielen Dank, Herr Schmidt. Punkt ist angekommen und ich würde ihn mal direkt weiterleiten an Christoph Ploss von der CDU. Herr Ploss, das klingt alles nicht so, als ob Friedrich Merz da die Leute überzeugen könnte mit dieser Vita, um es mal so auszudrücken. Hat er da einen Malus auf der Stirn?
Im Gegenteil, Friedrich Merz hat ja nicht privatisiert, so wie das eben rüberkam, und sich ein schönes Leben gemacht, sondern er war in Führungsposition in der Wirtschaft, in unterschiedlichen Unternehmen. Und genau das tut doch der deutschen Politik gut, wenn wir dann Menschen haben, die in der Wirtschaft erfolgreich waren und die dann sich entscheiden, in die Politik zu gehen und dort Verantwortung für unser Land auszuüben. Und wir müssen uns doch auch bei der nächsten Bundestagswahl fragen, wollen wir Menschen, die in der Wirtschaft erfolgreich sind, die in anderen Bereichen erfolgreich sind, wollen wir denen unser Land anvertrauen? Oder wollen wir Menschen wählen, wie beispielsweise Kevin Kühnert, der keinen Abschluss hat und in die Politik geht? Und da bin ich der Meinung, wir brauchen mehr Menschen wie Friedrich Merz, die auch in anderen Bereichen erfolgreich waren, die Erfahrung aus der Wirtschaft in die Politik tragen. Und deswegen sehe ich das nicht als Malus, dass Friedrich Merz in den vergangenen Jahren auch in der Wirtschaft aktiv war, sondern sehe das als Vorteil, gerade angesichts des Zustandes des deutschen Wirtschaftsstandortes.
Tina Rudolph von der SPD hat es vor den Nachrichten schon mal angesprochen, aber die SPD ist offenbar gewillt, genau hier zu bohren im Wahlkampf und Friedrich Merz bloßzustellen. Oder, Frau Rudolph, so habe ich es auch verstanden.
Naja, ich wollte da gerade eigentlich auch schon einhaken. Also was heißt denn wirtschaftlich erfolgreich? Also wenn man selber total viel Kapitalrücklagen hat, dann in einer Zeit, in der es allen anderen schlecht geht, siehe Finanzkrise, das Ganze auszusitzen, das ist jetzt, würde ich mal sagen, ganz von außen betrachtet nicht die allerhöchste Kunst. Und ich finde das auch falsch, dann den Eindruck zu erwecken, dass das jedem gelingen müsste. Und diese jeder ist seines Glückes Schmied, in Klammern, ja, wenn man die nötigen finanziellen Rücklagen hat, und das haben halt nicht alle Menschen in diesem Land, da sollte man schon einfach differenzieren. Und ich kann ansonsten mich der Position des Hörers einfach vollumfänglich anschließen. Ich hätte jetzt Dinge wiederholt. Ich fühle mich in dem Statement wirklich auch sehr gut wiedergespiegelt. Vielen Dank dafür.
Herr Kronberg, Friedrich Merz hat offenkundig Defizite, die einige Hörer aufspießen. Aber nicht nur einige Hörer. Ich zitiere jetzt mal den Chef von Forsa, dem Meinungsforschungsinstitut, Manfred Göhlne. Er sagt auf die Frage, ob Friedrich Merz ein unumstrittenes Zugpferd sei, sagt er nein. In der Gesamtbevölkerung ist es leicht negativ und auch in der Union nur ganz leicht positiv. Und insofern könnte es sein, dass die Union mit der Nominierung von Friedrich Merz die zweite personelle Fehlentscheidung in Folge macht, nach Armin Laschet vor 3 Jahren.
Ja, ich glaube, das ist zu früh, jetzt ein Urteil zu fällen. Es ist ein ungewöhnlicher Weg, den er gewählt hat. Merz, das hat der Hörer sehr richtig angedeutet, das ist gerade zum Ausdruck gekommen. Am Ende wird, so würde ich das einschätzen, es darauf ankommen, ob viele Menschen den Eindruck haben, dass er überzeugende Antworten gibt, eher mit seiner Partei, dass die Partei diesmal im Unterschied zu 21 geschlossen auftritt und geschlossen auch hinter ihm steht, jetzt nicht als Momentaufnahme letzten Dienstag oder heute bei der Nominierung, sondern dann konsequent auch die nächsten Monate Geschlossenheit und dann eben auch, dass man ihm es zutraut, erstens in der Sache die richtigen Antworten geben zu wollen und man es ihm dann auch zutraut, das in der Realität umzusetzen, in welcher Koalition auch immer. Und dann wird man das natürlich, weil so an sich nur individuell, nur Merz zu betrachten, führt ja nicht weiter, sondern dann natürlich immer dann im Abgleich zum anderen Kandidaten, wovon ich ausgehe, dass es eben dann Olaf Scholz sein wird. Natürlich wird man das vergleichen. Wem traut man da mehr zu und wer bietet welche Antworten auf welche Herausforderungen an? Das sind, glaube ich, die Schlüsselfragen, um die es gehen wird. Und dann wird am Ende auch darüber entschieden, aber jetzt, Stand jetzt, ist es auch viel zu früh. Und da gibt es dann viele Eventualitäten, die zu bedenken sind. Und da glaube ich aber nicht, ob es die Frage ist, ob er so viel Geld hat oder ob er jetzt ein Flugzeug hat oder nicht. Ich glaube, das wird am Ende, das ist alles bekannt, das ist auch schon lange bekannt, sondern am Ende wird es um anderes gehen, Kompetenzzuschreibung, wie gesagt, um inhaltliche Antworten und die Glaubwürdigkeit, dass das, was man jetzt im Wahlkampf anführt, dann auch wirklich umsetzen will und umsetzen wird. Ich glaube, das
aber gerade das, Herr Kronberg, jetzt entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, aber gerade das hat ja gerade Herr Schmidt, unser Hörer, auch bei Friedrich Merz kritisiert, dass er sich aus dem Staub gemacht habe. Dass er nach der Niederlage gegen Angela Merkel, die ihm Anfang des Jahrtausends den Fraktionsvorsitz weggeschnappt hat, dass er da auf beleidigte Leberwurst gemacht hat, hätte ich jetzt fast gesagt, und aus der Politik ganz rausgegangen ist. Herr Schmidt sagte gerade, und als wir dann so richtig in der Krise waren, Stichwort Finanzkrise 2009, 10, 11 und 12 vielleicht noch, da war der gar nicht da, dieser Mann. Und jetzt will er sich als Heilsbringer für die Wirtschaft präsentieren.
Naja, also ich habe ja auch angedeutet, ich bin hier nicht der Anwalt von Friedrich Merz. Ich habe gesagt, ein ungewöhnlicher Weg, das ist zweifelsohne so. Auf der anderen Seite war er ja nie ganz raus aus der Politik. Er hat natürlich immer im Hintergrund, ist er irgendwo präsent geblieben. Er hat das, wiederum muss man ja auch sehen, und das wird ihm attestiert. Er hat ja mehrere Anläufe unternommen. Natürlich dann, als sich die Ära Merkel zu dem Ende zuneigte, 3 Anläufe, immer wieder. Man kann ihm ja nicht unterstellen, dass er dann auch sozusagen manche Dinge in Kauf genommen hat und sehr viel Energie aufgewandt hat, um dann im Grunde doch noch ans Ziel zu kommen. Aber klar ist natürlich, dass jetzt auch wieder andersrum betrachtet, Friedrich Merz sicherlich wahrgenommen wird als jemand, der eher sozusagen als Anti-Merkel in der Partei wahrgenommen wurde und insofern mehr so als programmatisches Gegenangebot wahrgenommen wird. Das mag ein Stück weit jetzt in die Zeit passen. Aber auch das, der Friedrich Merz heute ist sicherlich nicht mehr der, der er damals war, als er sich zurückgezogen hat. Wir müssen ja immerhin sehen, dieses Grundsatzprogramm, das er mit Linnemann jetzt durchgesetzt hat in der Partei, ohne große Verwerfungen und sozusagen den liberalen Unionsflügel, CDU-Flügel auch mitgenommen hat, das ist durchaus eine Leistung. Also man wird sicherlich Friedrich Merz, und das beobachte ich schon noch in der Bevölkerung, dass man das zur Kenntnis nimmt, auch eine Entwicklung attestieren können. Und dann noch einmal, es geht um Inhalte und es geht um Zuschreibungen, um Kompetenzen, und das gegenüber dem aktuell handelnden Kanzler.
Herr Kronberg, vielen Dank. Ich wollte gerade auf Herrn Ploss kommen, Herr Ploss. Denn in der Tat, Sie sind hier eigentlich derjenige, der Friedrich Merz verteidigen soll und muss und sicherlich auch kann. Dieser Punkt, der da gerade angesprochen wurde, Herr Kronberg sagt, Friedrich Merz ist sicherlich nicht mehr das, was er mal war. Man muss ihm auch eine Entwicklung attestieren. Ja, und dann geht dieser selbe Friedrich Merz, wann war es, vor 10 Tagen, vor einer Woche, aus den Gesprächen über die Migration und wie man hier die Probleme lösen könnte, einfach raus, beziehungsweise die Union verlässt diese Gespräche. Passt das nicht? Ist das nicht doch genau der Merz, den wir von Anfang des Jahrtausends noch kennen?
Ich antworte gern gleich auf die Frage. Ich würde vorher noch einen Punkt machen zu den Äußerungen, die vorher getätigt wurden. Da spiegelt sich ja so ein Verständnis wieder: einmal Politik, immer Politik, einmal Wirtschaft, einmal Wissenschaft, immer Wissenschaft. Das, was in Deutschland doch fehlt, sind doch Menschen, die in dem einen Bereich erfolgreich sind und dann auch in den anderen Bereich gehen, und dass wir auch einen häufigeren Wechsel zwischen Wirtschaft und Politik ermöglichen müssen in Deutschland. Das ist in anderen erfolgreichen Ländern gang und gäbe. Und ich wundere mich schon, wenn jetzt Friedrich Merz zum Vorwurf gemacht wird, hier von einigen, dass er erfolgreich in der Wirtschaft gearbeitet hat und nicht Zeit seines Lebens in der Politik war. Wir brauchen aus meiner Sicht angesichts des desaströsen Zustands des Wirtschaftsstandorts Deutschland dringend Menschen wie Friedrich Merz, die auch in der Wirtschaft erfolgreich tätig waren. Und ich möchte nicht, dass Ricarda Lang oder Kevin Kühnert, die nicht mal einen Abschluss haben und nur immer in ihrem Leben in der Politik waren, unser Land regieren, sondern ich möchte, dass das erfolgreiche Menschen tun. Jetzt gehe ich gern auf Ihre Frage ein. Wir ja, haben ganz kurz, als Union,
es wartet auch ein weiterer Hörer, ja, deswegen wollen wir nicht genau zusammen warten, aber Herr Kloss, bitte,
den Punkt. Wir haben als Union in dieser Legislaturperiode immer der Regierung die Hand gereicht. Wir haben das beim Sondervermögen für die Bundeswehr getan, wir haben es auch bei der ganzen Migrationsdebatte getan, aber für uns war immer klar, wir können nur mitmachen, wenn es auch effektive Grenzkontrollen gibt und Zurückweisung an der Grenze, wenn zum Beispiel Asylsuchende aus einem sicheren Herkunftsland kommen. Dazu war die Ampel offenkundig nicht bereit. Und dann wäre es falsch, einfach einen faulen Kompromiss mit einzugehen, nur weil die Ampel das möchte oder weil das vielleicht irgendwelche Journalisten sagen. Und wir werden dann bei der nächsten Bundestagswahl die Frage haben, wollen wir effektive Grenzkontrollen, ja oder nein? Wir als Union werden uns für effektive Grenzkontrollen einsetzen und wir stehen weiterhin bis dahin bereit, wenn die Ampel auch diesen Weg mit einschlagen möchte, aber wir stehen nicht bereit für faule Kompromisse.
Mhm. Soweit Christoph Ploss von der CDU. In der Leitung wartet seit einigen Minuten Herr Mertens aus Pforzheim. Guten Tag, Herr Mertens.
Ja, guten Tag in die Runde. Also die drei Landtagswahlen haben noch mal eins gezeigt, dass die etablierten Parteien es vergessen haben, die Bevölkerung überhaupt mitzunehmen. Und da braucht man sich nicht wundern, wenn solche Ergebnisse rauskommen. Zumal ja etliche Leute von den etablierten Parteien in der AfD sind oder zur AfD gegangen sind. Dann frage ich mich, diese ganze Diskussion, warum wird nichts unternommen? Warum gehen die etablierten Parteien nicht her und kümmern sich um die Bevölkerung? Denn die sind doch diejenigen, die alles ausbaden müssen, was da vorgelegt wird. Das ist meine Ansicht. Und zumal die vorangegangenen Regierungen haben doch das Desaster mit aufgebaut. Das ist meine Einstellung zu dieser Situation. Und ein Herr Merz als Bundeskanzler, also ich kann mir nicht gut vorstellen.
Mhm. Soweit Ihre Meinung, Herr Mertens aus Pforzheim. Ja, ich würde einen Punkt rausgreifen und den an Tina Rudolph von der SPD weiterleiten. Warum wird nichts unternommen, hat Herr Mertens gerade wörtlich gefragt. Und ich weiß jetzt nicht, auf welches Gebiet er anspielt, aber dieses Gefühl, dass zu wenig unternommen wird, das haben offenbar viele in der Bevölkerung, Frau Rudolph. Jetzt soll es einen Herbst der Entscheidungen geben und zwar ganz ratzfatz so. In 2-3 Wochen, wenn es nach der FDP ginge, müssten bestimmte Dinge noch ganz schnell jetzt in der Ampel in Berlin beschlossen werden. Kommt das? Klappt das?
Also erstmal geht es mir gerade wie Ihnen. Ich hätte auch gerne noch mal rückgefragt, worauf genau sich diese Einschätzung bezieht.
Ja, dann fragen wir mal ganz kurz. Herr Mertens, ja, Sie sind in der Leitung. Herr Mertens, welche Punkte meinen Sie, wenn Sie sagen, es wird nichts unternommen? Welche Politikfelder haben Sie da im Kopf?
Generell unsere Wirtschaft, nehmen Sie die Autoindustrie, die sozusagen an die Wand gefahren worden ist. Ja. Mhm. Und auch diese ganzen Sachen mit den Steuergeldern, nehmen Sie Cum-Ex, Cum-Cum und dergleichen, warum wird da nichts unternommen? Bei der Bevölkerung wird ja alles Mögliche gestrichen, reduziert. Ja, entschuldigen Sie bitte, die Leute, die Politiker sollten uns doch vertreten, bloß effektiv kommt nichts dabei heraus, ja?
Mhm, gut, Beispiele sind angekommen. Frau Rudolph.
Jetzt dann bleibe ich auch gerne genau bei den beiden Beispielen. Also Entlastung der Mitte, glaube ich, war ja der eine Punkt versus Politik machen, bei der man das Gefühl hat, dass gerade die profitieren, die eh schon relativ viel haben. Da bin ich absolut auch bei dieser Hörermeinung, dass wir das noch stärker tun sollten. Es ist natürlich in der Koalition nicht immer ganz einfach. Ich glaube aber auch da, und das soll jetzt nicht verteidigen klingen, sondern das ist eine Bilanz, die wir da durchaus vorweisen können, dass wir zum Beispiel auch Kindergeld, Kinderzuschlag, Kinderfreibetrag erhöht haben, dass es auch Entlastung für die Mitte gab. Alleine, wenn ich mir die Energiepreisbremse vor Augen führe. Und die Tatsache, dass das aber bei einigen nicht ankommt, das hat ja auch gerade das Statement nochmal deutlich gemacht, ist natürlich die, dass wir insgesamt auch in Zeiten leben, in denen eine Inflation, die dann solche Sachen quasi wieder auffrisst, dann die Menschen natürlich trotzdem das Gefühl haben, es könnte noch besser sein. Es wäre aber ohne diese genannten Dinge oder ohne die Erhöhung des Mindestlohns für viele Menschen noch schwieriger. Also gerade im Osten will ich mir nicht vorstellen, wie das eigentlich wäre mit Inflation, mit Preissteigerung, ohne dass wir wenigstens den Mindestlohn und dann natürlich auch die daraus resultierenden Steigerungen in anderen Bereichen gehabt hätten.
Ja, aber jetzt muss man ganz kurz, Frau Rudolph, jetzt muss ich aber dazwischen gehen und sagen, das ist mir jetzt schon fast so ein bisschen zu viel der Analyse, denn wenn man das jetzt mal umrechnet in Wählerstimmen, dann kann man sagen, okay, gestern ist es mit Dietmar Woidke in Brandenburg gut gegangen, da hat die SPD offenkundig mit den richtigen Mann aufs Schild gehoben und gepunktet. Aber wenn Sie mal 3 Wochen zurückgehen, in Ihr Bundesland, nach Thüringen oder nach Sachsen, da ist die SPD-Mann so gerade über die 5%-Hürde gekommen.
Genau, und das ist sicherlich so, dass eine allgemeine Unzufriedenheit und eine allgemeine Frustration da gerade eine sehr, sehr große Rolle spielen. Die Leute haben das Gefühl, es geht ihnen wirtschaftlich nicht besser, als das vor einigen Jahren der Fall war, beziehungsweise hatte man natürlich gehofft, nach der Finanzkrise, nach Corona, dass das jetzt alles wieder mehr bergauf geht. Und das zweite Beispiel, was ja gerade konkret angesprochen war, die Autoindustrie als der Motor der deutschen Wirtschaft schlechthin, wo es sicherlich auch multifaktoriell ist, wo man nicht nur sagen kann, die Politik hat da was versäumt, sondern erstmal sind es ja auch Entscheidungen, die aus der Branche selber getroffen werden oder in den letzten Jahren auch nicht getroffen worden sind, was da eine zukunftsfähige Ausrichtung angeht, sodass eine Überholung durch ausländische Autobauer da teilweise erfolgt ist. Also es sind ja auch Sachen, die nicht so einfach zu sehen sind. Was ich zugebe und auf meine Kappe nehme oder auf unsere hier, dass ein großer Vertrauensverlust, den es in dem Bereich gegeben hat, dadurch zustande kam, dass letztes Jahr von einem Tag auf den anderen die Prämie für Elektroautos gestrichen wurde. Damit hat der Hörer absolut recht. Und jetzt kann man auch rekonstruieren, wie war das damals? Haushaltsdefizit. Man musste relativ von einem Tag auf den anderen dieses Defizit streichen. Man kann über diese Prämie sowieso reden, also ob das eine gute Lenkungswirkung hat und die trifft, die das auf jeden Fall brauchen. Aber was ich auf jeden Fall sehe, ist, dass man, wenn man sowas einführt, das nicht von einem Tag auf den anderen beerdigen kann, weil das einfach eine Frage von Verlässlichkeit ist. Und die müssen wir stärker ausstrahlen. So, und jetzt komme ich aber trotzdem auch wieder zu einem weiteren Punkt, dass das eben auch nicht ganz so einfach ist, denn für so eine Verlässlichkeit, solche Programme dauerhaft zu finanzieren, nützt es mir natürlich nichts, jedes Jahr wieder in diese gleichen Haushaltsverhandlungen und in den gleichen Streit zu kommen. Und dann würde ich gerne meinen CDU-Kollegen hier auch gerne nochmal mit einbeziehen, in dem, was er gesagt hat, dass die CDU in einigen Sachen, konkret beim Sondervermögen, ja durchaus angeboten hat, auch kompromissbereit zu sein und hier mitzustimmen. Ich glaube aber, dass uns das nichts nützt, wenn wir das nicht auch in der Summe schaffen, weil die Leute uns natürlich zu Recht fragen, gut, Militär und Verteidigungsfähigkeit ist das eine, aber wir haben ja so viele andere gesellschaftliche Bereiche, wie die Bildung, wie das Gesundheitswesen, wie die Wirtschaft, wo uns andere Staaten vormachen, dass es gut ist zu investieren, und wir sind halt in der Koalition, in einem Patt, wo wir über die Frage Einnahmenbasis verbreitern oder Schuldenbremse aussetzen, mehr investieren, ja nicht weiterkommen. Das ist und bleibt eine Schwierigkeit in dieser Koalition. Ja,
so formieren Sie das Bürgergeld, dann haben Sie viele Milliarden für Bildung, für Infrastruktur und andere sinnvolle Bereiche.
Das ist doch Polemik. Also jetzt mal in den Sozialetat reingeguckt. Was ist denn der größte Posten im Sozialetat? Die Renten. Sie wollen die Renten kürzen, um das rauszukriegen von dem, was Sie gerade gegenfinanzieren wollen.
Ich rede gerade
vom
Bürgergeld. Wir sind beim Bürgergeld mittlerweile im Monat bei circa 4 Milliarden Ausgaben. 4 Milliarden pro Monat.
Und wie viel macht das im Bundeshaushalt aus?
Wenn Sie nur das Bürgergeld reformieren würden, hätten Sie gleich einen Milliardenbetrag beispielsweise für die Infrastruktur. Wir haben doch in Deutschland kein Einnahmeproblem, wir haben ein Ausgabeproblem, und die Ampel muss endlich mal sparen und effizienter werden.
Gut, Herr Kollege, konkret, bei wem kürze ich? Bei dem Drittel Alleinerziehenden, bei dem Drittel, die aufstocken? Und was macht das als Haushaltsposten insgesamt aus? Das ist doch einfach nicht richtig gegenzurechnen, dass wenn wir die 50 Euro Bürgergelderhöhung hier zurücknehmen würden, oder, das glaube ich ja auch, dass ein paar Menschen mehr arbeiten sollten, die das können.
Wir haben fast 2 Millionen Menschen, die voll erwerbsfähig sind, die arbeiten könnten, die aber ins Bürgergeld gehen. Sie müssen endlich Anreize schaffen, dass die Menschen arbeiten gehen, und nicht Anreize schaffen, dass die Menschen ins Bürgergeld gehen wollen. Dann haben sie gleich Milliarden, die sie im Haushalt für andere sinnvolle Dinge verwenden können. Aber die Ampel muss endlich mal Reform angehen und nicht immer nur sagen, noch mehr Einnahmen, noch mehr Steuern, noch mehr Verschuldung. Das ist der völlig falsche Weg, und den geht zu Recht auch ein Großteil der Bevölkerung nicht mit.
So, jetzt gehe ich mal da rein. Die Positionen, die unterschiedlichen von Herrn Kloss und Frau Rudolph, sind klar geworden. Herr Kronenberg in Bonn. Bleiben wir noch mal bei diesem Aspekt, was muss passieren? Stichwort Herbst der Entscheidungen ist jetzt angekündigt. Also Rentenpaket soll durchgebracht werden, der Haushalt muss verabschiedet werden, ein Tariftreuegesetz harrt der Verabschiedung und einige Dinge mehr. Der Haushalt muss übrigens verabschiedet werden, so will es die FDP, unter Einhaltung der Schuldenbremse, um auch das hier zu erwähnen. Glauben Sie, dass die Ampel mit diesem Herbst der Entscheidungen noch klarkommen wird und überleben wird?
Tja, das ist natürlich jetzt die ganz spannende Frage. Ich würde vermuten, ja, man bleibt zusammen, weil am Ende alle drei Partner dann, Partner natürlich in Anführungsstrichen, kalkulieren, was bringt es jetzt, diese Regierung platzen zu lassen oder eben doch noch zusammen zu bleiben. Kann man das überhaupt plausibilisieren, jetzt wenige Monate vor einem regulären Wahltermin? eine Koalition in einer schwierigen politischen internationalen Lage zu verlassen. Stichwort staatspolitische Verantwortung. Ganz schwierig. Ich glaube, Frau Rudolph hat einen ganz wichtigen Begriff eben verwandt, den ich in der Beobachtung teile, PAT. Die Menschen nehmen wahr, also PAT-Situation, Gelb gegen Grün und irgendwie dazwischen so die SPD. Man lähmt sich so wechselseitig. Man kann auf der anderen Seite ja auch nicht sagen, dass im Koalitionsvertrag die damals vereinbarten Vorhaben nicht sehr eifrig umgesetzt wurden. Mehr als zwei Drittel wurden gemacht und so weiter. Dann kommen schwierige externe Schocks, also Faktoren hinzu. Der Krieg war damals nicht, der Angriff Russlands auf die Ukraine mit den ganzen Folgen einkalkuliert bei Bildung der Koalition. Aber diese Koalition, diese Ampel war von Anfang an ein Bündnis wider Willen. Gelb und Grün wollten nicht miteinander regieren. Scholz hat es ja letztens auch gesagt, das ist eben eine Dreierkonstellation, das ist extrem schwierig. Und was wir eben feststellen, ist jetzt jenseits dieser Einzelmaßnahmen, Herr Gerst, die Sie ja völlig zu Recht jetzt aufzählen, die jetzt in den nächsten Wochen jetzt schnell quasi auch noch verabschiedet werden sollen, geht es darum, dass diese Koalition es eben nicht schafft, ein konsistentes Bild nach außen zu vermitteln, den Menschen jenseits von Einzelmaßnahmen, was man erreichen will, wo man hin will und den Menschen damit. Und das ist doch im Moment ganz entscheidend. Im Moment heißt in diesen Monaten, in diesen Zeiten Sicherheit und Vertrauen zu vermitteln. Ja, dass man das Land in guten Händen weiß, staatspolitischer Verantwortung gerecht zu werden. Und neben diesen Einzelmaßnahmen ist das große Thema ja nach wie vor, dass den Menschen unter den Nägeln brennt oder auf den Nägeln seit vielen, vielen Monaten und Jahren irreguläre Migration. Wie geht's denn da jetzt weiter? Was tut sich denn da jetzt? Da hat man den Verhandlungstisch verlassen. Ja gut, man kann ja wieder zurückkommen. Die spannende Frage wird doch in den nächsten Wochen und Monaten sein, reißt man sich da zusammen, rauft man sich zusammen, findet man als Regierung im Zweifelsfall mit der Union dann doch noch eine Lösung bis auf Weiteres oder findet man das nicht? Wird man hier den Sorgen der Menschen wird man diesen Herausforderungen gerecht? Begegnet man diesen Sorgen mit einem inhaltlich überzeugenden Politikangebot? Wenn nicht, dann werden die Schreihälse von rechts natürlich immer stärker, die vermeintlich leichte, einfache Lösung preisen, was sie aus der Opposition ja leicht können.
Ja, soweit Volker Kronenberg. Und in der Leitung habe ich Herrn Pösch aus Grube in Brandenburg. Guten Tag, Herr Pösch.
Ja, schönen guten Morgen.
Ihr Punkt.
Aus Guben.
Aus Guben?
Aus Guben, an der deutsch-polnischen Grenze.
Ja.
Ihr und Punkt. Und zwar, die ganze Diskussion, die Sie hier führen, über Herrn Scholz und Herrn Merz mit ihrem Politikstil. Der eine weiß nichts mehr, was er einen Tag vorher gesagt hat, wie Herr Scholz. Mit Cum-Ex wurde schon angesprochen, mit Herrn Merz. Er möchte die Ukraine finanzieren nach dem Krieg über BlackRock. Und alles diese Sachen, die ganzen Herrschaften, die Probleme, die wir jetzt hier seit 2015 haben und davor schon, die Probleme wurden erschaffen von CDU, CSU und FDP und SPD. Das sind alles Problemerschaffer und keine Problemlöser. Die schaffen mir Probleme und stellen die denn als Problemlöser her. Das funktioniert nicht. Die Glaubwürdigkeit hier im Osten von Brandenburg oder im Süden vielmehr, die ist da vollkommen hinüber. Das funktioniert nicht mehr. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich war bis vor 10 Jahren war ich CDU-FDP-Wähler. Die Nummer ist durch. Mhm. Auf keinen Fall. Es gibt kein Zurück mehr. Ich werde auf keinen Fall mehr CDU und FDP wählen. Und schon gar nicht eine grüne sozialistische Partei und eine sozialistische Partei aus der SPD. Und dann der nächste Punkt von den Altparteien. Was Herr Merz oder Herr Scholz oder wie auch immer, wir müssen das den Leuten besser erklären. Nee, ihr müsst uns das nicht besser erklären, wir sind nicht dumm. Wir verstehen, was ihr sagt. Ihr sollt uns zuhören. Und wenn ihr uns nicht zuhört, dann wählen die Leute so, wie sie wählen. Und ein anderer Punkt noch mit der Migration. Ich wohne hier direkt am Grenzübergang oder in Gum an der deutsch-polnischen Grenze. Was hier abläuft. Die Leute kommen rüber, sagen Asyl und dann wird der Shuttle-Service vom Bundesgrenzschutz oder Bundespolizei, die fahren sie dann nach Eisenhüttenstadt zur Ausländerbehörde, zur Aufnahmestelle und sagen, jeder kommt rein und herzlich willkommen, wo wollt ihr hin? So nicht weiter.
Gut, Punkte angekommen, Herr Pösch. Also, zuhören, mehr zuhören. Migrationsproblem haben Sie angesprochen und Sie haben auch gesagt, Sie als Wähler sind für die ich sag mal jetzt, etablierten Parteien, das ist vielleicht ein bisschen missverständlich, aber für CDU, SPD, FDP, Grüne sind Sie als Wähler verloren. Herr Ploss und Frau Rudolph, fangen wir mit Ihnen beiden an. Was würden Sie Herrn Pösch antworten? Wie kann man ihn eventuell, was machen Sie mit dieser Aussage?
Also erstmal zuhören und in den Dialog gehen, das ist sicherlich sehr, sehr wichtig. Und man hat ja in Sachsen gesehen, wo der Michael Kretschmer das seit vielen Jahren macht, dass das auch ein probates Mittel sein kann, dass die Parteien in der politischen Mitte dann Vertrauen zurückgewinnen können. Und die CDU in Sachsen war ja auch bei der Wahl sehr erfolgreich. Ich möchte einen Punkt entschieden widersprechen, der eben geäußert wurde, dass Herr Merz mit BlackRock in der Ukraine irgendwas finanzieren will. Das sind wirklich Desinformationen. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Aber das möchte ich hier bei der Gelegenheit auch einmal entschieden zurückweisen.
So hatte ich Herrn Pösch auch nicht verstanden. Ich hatte ihn so verstanden, dass er sagt, dass man die Ukraine generell finanzieren möchte.
Ja, aber er hat das ja mit BlackRock und Herrn Merz in Verbindung gebracht und das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich weiß nur, dass gerade die AfD ja solche Informationen häufig streut, um Friedrich Merz und auch die CDU zu diskreditieren. Deswegen wollte ich das hier einmal sagen. Also das sind wirklich Fake News. Wichtig ist aber ein Punkt, der eben auch geäußert wurde, zum Thema Migration. Gerade an den Grenzübergängen sehen die Menschen natürlich, dass es so nicht weitergehen kann. Und wir müssen die Migrationszahlen dringend runterbekommen. Deswegen hat sich ja die CDU unter der Führung von Friedrich Merz in diesem Bereich auch neu aufgestellt. Und für uns ist völlig klar, illegale Migration muss gestoppt werden. Wir brauchen effektive Grenzkontrollen. Und es kann nicht sein, wenn das jemand aus einem sicheren Staat, wie beispielsweise Polen oder Österreich kommt, an der deutschen Grenze nur das Wort Asyl sagt und dann nach Deutschland kommt. Diese Menschen müssen wir auch zurückweisen und da muss sich dann das entsprechende Herkunftsland drum kümmern. Alles andere wird eine große Mehrheit der deutschen Bevölkerung aus guten Gründen nicht mehr mitmachen. Und deswegen haben wir da als CDU auch eine sehr, sehr klare Position.
Mhm. Frau Rudolph, die Migration ist der Elefant im Raum die nächsten 12 Monate, so wie es auch Herr Pösch gerade beschrieben hat, dass das die Leute wirklich aufregt und ich sag mal auch zur AfD, vielleicht zum BSW treibt, wenn da nichts passiert.
Ja, Herr Pösch, also ich hoffe, dass Sie mir insofern zustimmen würden, dass wir am Asylrecht an sich, was ja ein sehr, sehr hohes humanitäres Gut ist und ein sehr, sehr hohes humanitäres Instrument, dass wir an dem schon festhalten sollten. Und dass es die Beispiele gibt, könnte ich jetzt mannigfaltig skizzieren, bei dem man dann auch sagt, okay, wenn ich mir den Einzelfall angucke, natürlich muss die Person die Möglichkeit haben, in Deutschland Asyl zu beantragen und auch temporär hier zu bleiben, solange das eben im Heimatland nicht geht. Das Problem, was wir haben, ist, dass wir, oder ich würde sagen, es sind mehrere Ebenen drin, einerseits eine Vermischung der Debatte um das Asylrecht und um Migration haben. Und dass es auch so sein kann, dass Menschen aus anderen Gründen ihre Heimat verlassen, die eben nicht den klassischen Asylgrund berühren. Es ist ja auch nachvollziehbar, dass ein Entzug der Lebensgrundlage, wenn durch Dürren, durch Katastrophen zu Hause keine Perspektive mehr besteht, dass wirtschaftliche Chancen nicht da sind, Bildung für die Kinder nicht da ist, Gesundheitsversorgung nicht da ist, dass man menschlich auch verstehen kann, dass Menschen dann sagen, ich muss das eigentlich woanders versuchen, ich brauche eine gute Perspektive für meine Familie. Und gleichzeitig verstehe ich da, und das ist ja der Elefant im Raum, dass gefragt wird, gut, wie schaffen wir denn das? Und schaffen wir das auch weiterhin ohne, dass es zu einer Überforderung der Systeme kommt. Und das muss ich auch, da muss ich Herrn Pösch recht geben. Es ist so, dass wir die Lasten und die Herausforderungen, die damit einhergehen, bisher sehr ungleich verteilt haben. Es würde ja niemand abstreiten, dass es zum Beispiel gut ist, über Migration zu sprechen, wenn es um das Thema Fachkräfte geht. Dass auch in den Gesundheitseinrichtungen von Herrn Pösch, wenn er zum Arzt geht oder ins Krankenhaus und ärztlich behandelt wird, dass dann es schon durchaus sein kann, dass das Menschen sind, die einen Migrationshintergrund haben, die man sich ja aus dem Land nicht wegdenken wollen würde. Und gleichzeitig, dass aber in dem Maße, in dem das Thema gerade für Kommunen relevant ist, auch eine Überforderung droht. Und es hier ja auch nicht so ist, dass es gar keine Schritte gab in den letzten Monaten. Also zum Beispiel sich auf einen besseren Finanzierungsmechanismus zu einigen, war ja einer der Aspekte, der jetzt auch gelungen ist. Und dass wir hier einfach eher die zugrunde liegenden Probleme besser lösen müssen.
Und aber jetzt vermischen Sie jetzt nicht auch wieder zwei Dinge, nämlich bei der Migration, nämlich die Migration, wo wahrscheinlich jeder sagen wird, nee, die sollte, natürlich brauchen wir qualifizierte Leute, die hier anpacken, die sich hier einbringen wollen und so weiter. Aber wir haben eben auch andere, die zu uns kommen. Und da sagt ja die AfD, jetzt schlüpfe ich mal in die Rolle des Advocatus Diaboli, das sind die Leute, die wir nicht gebrauchen können. Und deshalb die Frage an Sie, aber auch vielleicht an Herrn Kronenberg, wie wichtig ist es, dass bei denen die Zahlen runtergehen und dass da bis zur nächsten Bundestagswahl noch spürbar etwas passiert?
Darf ich da noch ganz kurz nachlegen? Bitte. Den einen Punkt wollte ich dazu nämlich gerne noch machen. Also erstens, ich glaube nicht, dass es richtig ist, dass die AfD nur den einen Teil der Migration ablehnt, sondern die machen schon ordentlich Stimmung gegen alle. Und tatsächlich, wenn man ein gesellschaftliches Klima schafft, dass Menschen mit Migrationshintergrund Angst haben, draußen auf der Straße sich aufzuhalten, da ist ja dann niemandem auf die Stirn tätowiert, ob er gerade Ärztin ist oder zu den in Anführungsstrichen guten Menschen mit Migrationshintergrund gehört. Also das darf man nicht unterschätzen, wenn man Stimmung gegen die einen macht, dann erzeugt man ein Klima der Angst für alle. Und der zweite Punkt ist der, dass ich schon sehe, und da wollte ich es eigentlich wieder sehr konkret machen, dass ja die Angst, die oft besteht, die ist, dass man um Ressourcen konkurriert. Und dass zum Beispiel Kommunen, und das ist was wir gerade in Städten, in Kleinstädten sehen, indem man das vorher nicht für möglich gehalten hat, Mietpreise hochgehen. Mhm. Und dass Mietmärkte überfordert sind. Und dass es hier nötig ist, zum Beispiel in den Wohnungsbau so zu investieren, auch in den im niedrigpreisigen Segment. Ich sage bewusst nicht nur im sozialen Wohnungsbau, sondern wir brauchen auch andere Wohnungen, die bezahlbar sind. Und dass sich, wenn wir solche Probleme besser lösen könnten, glaube ich auch die Art und Weise entspannen würde, mit der wir über Migration reden. Aber in dem Moment, in dem ich das Gefühl habe, das schafft einen angespannten Wohnungsmarkt, das nimmt Ressourcen auf der kommunalen Ebene weg. Wenn wir uns um Sprachkurse und um Unterbringung von Geflüchteten kümmern, dann können wir vielleicht andere Sachen nicht machen, die in der Gemeinde ebenso wichtig angesehen werden. Das ist ja das eigentliche Problem und das müssen wir besser lösen.
Herr Kronenberg, ganz kurz, wie wichtig ist es, dass in der Frage der irregulären Migration bis September nächsten Jahres, also in den nächsten 12 Monaten, noch spürbar etwas passiert?
Das ist ganz zentral. Die Antwort ist ganz einfach. Es muss sich etwas tun, so schnell wie möglich. Zuhören ist immer gut, aber die Fakten sind ja alle bekannt. Die Stimmungslagen in der Bevölkerung ja auch weit über das AfD-Milieu hinaus oder die Menschen, die AfD wählen, weit darüber hinaus, ist ja ganz eindeutig. Die irreguläre Migration muss so schnell wie möglich, vielleicht auch mit symbolischen vorübergehenden Maßnahmen, wie auch immer Ausnahmen. Natürlich muss man nicht nur immer die nationale, man muss auch die europäische Ebene im Blick haben. Aber man muss dieses Problem lösen. Man muss hier zügig handeln. Wenn das nicht gelingt, ja, die Parteien der Mitte, wie sie genannt werden, also die Ampel plus Union, wenn das nicht gelingt, natürlich die Länder, da ist die Union sowieso drin, wenn das nicht gelingt, dann wird die AfD und auch BSW, dann werden die weiter zulegen. Das ist doch völlig klar.
Mhm. Wir haben einen weiteren Hörer, und zwar, wir gehen jetzt mal von Guben, wo wir gerade waren mit Herrn Pösch, ganz an der Ostgrenze Deutschlands, an der Oder, gehen wir jetzt an die Westgrenze, nach Aachen, zu Herrn Meisen. Guten Tag, Herr Meisen.
Schönen guten Tag.
Ihr Punkt.
Mein Punkt, also, ich bin für Friedrich Merz als Kanzler auf jeden Fall, weil man jetzt schon gesehen hat, dass er im letzten Jahr die Partei geeint hat und mit dem neuen Grundsatzprogramm eine konservative Richtung wieder eingeschlagen hat, was mich damals 2021 zur FDP gebracht hatte, weil ich keinen Konservatismus mehr in der CDU gesehen hatte vorher. Und SPD, Herr Scholz, unser Bundeskanzler, der hat für mich leider die Glaubwürdigkeit verloren durch Cum-Ex und Cum-Cum und dadurch, dass unser Finanzministerium nicht die nötigen Stellen geschaffen hat, um unsere Steuergelder von den Banken zurückzuholen, was mittlerweile in Milliardenbeträgen ja auch geht und immer noch weitergeht. Und ich hoffe einfach, dass wir in Deutschland wieder zum Leistungsprinzip kommen, dass wir in der Migrationsfrage natürlich da auch ins Leistungsprinzip kommen. Wenn immer gesagt wird, dass Fachkräfte einwandern sollen, dann können wir keine Zahlen gebrauchen, die über 60% Arbeitslosigkeit haben und in die Sozialsysteme einwandern und unseren Haushalt sprengen. Und da hoffe ich einfach und setze ich auf Herrn Merz als Kanzler, damit dieser die Sachen wieder gerade rückt.
Mhm. Eine Zusatzfrage vielleicht noch ganz kurz, Herr Meisen. Warum glauben Sie, dass Herr Merz da eine größere Lösungskompetenz oder Problemlösungskompetenz haben könnte?
Aufgrund seines Lebenslaufs, weil er aus der Wirtschaft kommt und bis jetzt die Probleme auch klarer anspricht und hoffe halt, dass wir auch mit den richtigen Personalentscheidungen in der CDU, mit dem Herrn Linnemann und dem Grundsatzprogramm sehe ich da einfach Luft nach oben und hoffe, dass die Bürokratie endlich mal gelöst wird. Darüber reden wir seit 14 Jahren. Und da setze ich auf jeden Fall auf den Herrn Merz und auf die CDU und hoffe, dass das gelöst wird, dass die Migrationsfrage gelöst wird. Und unsere Wirtschaft wieder ans Laufen kommt. Ich komme selber aus der Automobilbranche und habe den Abschwung gesehen, habe die weniger Absatzzahlen im E-Markt, was aber auch marktgerecht ist. Wir können nicht alles mit Subventionen vollstopfen und Richtung Planwirtschaft gehen. Ich hoffe einfach, dass wir wieder Richtung Ludwig Erhard gehen. Und da sehe ich die CDU auf jeden Fall vorne.
Herr Meisen, Ihr Punkt ist angekommen. Herr Ploss von der CDU, das ist jetzt ein Plädoyer für Friedrich Merz. Kann er das alles erfüllen, diese Hoffnungen?
Also Herr Meisen hat das wirklich perfekt auf den Punkt gebracht. Wenn ich mal hier ausfallen sollte, werde ich ihn anrufen und ihn bitten, dass er für mich einspringt. Besser hätte man es kaum erklären können.
Jetzt darf ich eine Zahl korrigieren, vielleicht, die drin war, die, wo ich doch gerne nochmal differenzieren würde. Und zwar bei den Geflüchteten die Aussage, dass 60% in die Arbeitslosigkeit wären. Und das stimmt zum Beispiel nicht, wenn man sich die nach 2015 Geflüchteten anguckt. Da ist deutlich mehr als die Hälfte mittlerweile in Arbeit. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Also es ist richtig, dass wir das bei denjenigen, die aus der Ukraine zu uns gekommen sind, noch nicht geschafft haben. Wo ja auch immer noch die Frage ist, ist das gerade temporär oder nicht. Aber hier ist es uns ja auch gelungen, deutlich zu machen, wer eine langfristige Bleibeperspektive will, wenn eben auch der Grund, dass zum Beispiel ein Krieg im Heimatland tobt, irgendwann wegfallen sollte, da ist es das Beste, sich in Arbeit zu begeben. Und gerade bei denen, die 2015 hergekommen sind, sehen wir, dass das auch ziemlich gut funktioniert hat. Mhm. Kann immer noch besser funktionieren, aber die Zahl ist auf jeden Fall andersrum als dargestellt. Ja.
Ich möchte nochmal zurück auf das Duell, was uns jetzt in den nächsten Monaten ins Haus steht, also Merz gegen Scholz. Denn da gibt es auch noch einige Hörer, die auf einen ganz anderen Aspekt hinweisen und den will ich mal jetzt in die Diskussion einführen. Da ist zum Beispiel eine Mail von I. Schudak, ich weiß also nicht, ob es Herr oder Frau Schudak ist. Er oder sie schreibt, ich vermute, dass die AfD nach diesen Wahlerfolgen einen eigenen Kanzlerkandidaten aufstellen wird und möglicherweise bundesweit als stärkste Partei hervorgehen wird. Auch wenn man kein AfD-Fan oder Wähler ist, sollten wir dies schon jetzt in die Überlegungen mit einbeziehen. Jörg Fittkau geht in die ähnliche Richtung. Er sagt, wer die Frage stellt, wer das bessere Zugpferd ist, also Scholz oder Merz, da muss man sagen, in keinem der drei Bundesländer, in dem jetzt gewählt worden ist, kann ohne AfD oder BSW eine Regierung gebildet werden. Die Frage ist also, wie stellt man ohne AfD eine regierungsfähige Mehrheit her? Nicht jedoch, wer ist der bessere Kandidat? Und vielleicht auch noch zum selben Thema Cornelia Gotzwinter mit einer Mail. Sie schreibt, beide Kandidaten, also sie meint Scholz und Merz, lösen in der Bevölkerung keine Begeisterung aus. Ich fürchte, dass eine dynamische Frau wie Alice Weidel viele begeistern wird und die unattraktiven Alternativen abhängen wird. Deshalb heißt der Elefant im Raum unserer Sendung leider Alice Weidel. Ja, was machen, wenn die AfD auch einen Spitzenkandidaten oder eine Kandidatin aufstellen würde? Frau Rudolph.
Ich habe gerade noch überlegt, ob ich ironisch antworte, deswegen habe ich gehofft, sie nehme ich nicht zuerst dran. Also ne, ich glaube natürlich, dass auch bei Alice Weidel dann natürlich Sachen auf den Tisch kommen und dass hoffentlich, wenn die Presse mit ihr genauso auch Dinge beleuchtet, dass dann zum Beispiel auch mal die Frage gestellt wird, wie man eigentlich mit so einer Widersprüchlichkeit leben kann. Also selbst ein Lebensmodell zu pflegen, was die AfD einfach konsequent ablehnt. Aber das ist jetzt auch nur der eine erste Aspekt, der mir einfällt. Also ich denke schon, das kann man vielleicht verallgemeinernd sagen, dass in den Monaten, die, wenn wir uns auf die Wahl zubewegen, alle Kandidierenden sich sehr, sehr stark auch in der Presselandschaft behaupten werden müssen. Und da würde ich nochmal auf den Aspekt zu sprechen kommen, dass da zumindest bei Olaf Scholz relativ klar ist, um welche Themen es da geht, auf welche er auch angesprochen werden wird, die eben da sind. Und es natürlich auch so sein kann, also ein Kandidat, der vielleicht ein bisschen unbekannter oder in dieser Funktion unbekannter ist, dass das auch nochmal einen massiveren Gegenwind geben kann und dass da auch nochmal Sachen hochgezogen werden, gegen die man sich dann erstmal behaupten muss. Mhm. Also ja, die Befürchtung, aber das, also ich will das jetzt auch nicht ganz wegwischen. Ne? Ich sehe schon, dass ich da sehr befürchte, dass auch durch eine gewisse Polemik, die AfD ja schon auch eine gewisse Präsenz auch in den sozialen Medien, dass das schon eine nicht ganz unrealistische Gefahr ist, dass das zumindest ein sehr hohes Ergebnis wird. Mhm. Und ich glaube, das sollte umso mehr Ansporn sein, dass sich alle Kandidierenden in der Demokratie politischen Parteien nicht zurücklehnen können. Und das wünsche ich mir natürlich gerade für meinen eigenen Kandidaten, der es nachher dann am Ende werden wird, dass wir da deutlich machen, es gibt Positionen, und vielleicht darf ich das ganz konkret auf Olaf Scholz nochmal so sagen, wo ich mir auch wünsche, mehr zu sehen, was sind die eigenen Positionen, die dahinter stecken, und nicht den Kompromiss, der in der Ampelfraktion, in der Ampelkoalition natürlich ohnehin gesucht werden muss, dass man den immer schon zu stark mittransportiert.
Herr Kronenberg, ich möchte Sie darauf ganz konkret ansprechen, auf diese Aspekte mit AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel, auf die es vielleicht hinauslaufen dürfte. Wir wissen es ja noch nicht. Eine offizielle Nominierung gibt es ja noch nicht. Aber was wäre denn, wenn die AfD auch mit einer Spitzenkandidatin wie Alice Weidel in den Wahlkampf zöge und möglicherweise am Ende die Nase vorn hätte?
Also zöge vielleicht zum ersten Teil der Frage. Das ist sicherlich zu erwarten, und das drückt dann das Selbstbewusstsein und den Anspruch der AfD aus, ob ernst gemeint oder rhetorisch sei dahingestellt, tatsächlich realistisch auf dieses Kanzleramt und damit eben als stärkste Partei zu spekulieren. Also insofern, das würde sich mit einer solchen Kandidatur ja verbinden. Übrigens, weil jetzt der Name gar nicht viel BSW, sicherlich mit Frau Wagenknecht wird in die gleiche Richtung denken. Also das wird man sicherlich nicht ganz aus dem Gesicht, denn das soll ja den Anspruch zunächst ausdrücken, sozusagen hier ganz vorne mit dabei zu sein. Der zweite Teil der Frage, wie realistisch das ist. Das waren jetzt drei Landtagswahlen, die dort stattgefunden haben, wo sie stattgefunden haben. Ob diese Wahlergebnisse dann auch in Schleswig-Holstein, in Baden-Württemberg oder in Bayern ähnlich ausfallen würden oder Nordrhein-Westfalen, wage ich dann doch zu bezweifeln. Also in den 16 Bundesländern ist die Stärke der Parteien sehr unterschiedlich. Ausgeprägt. Aber das war die Runde davor, weil Sie gefragt haben, völlig zu Recht, was ist denn mit dem Thema irreguläre Migration? Das ist ein Schlüsselaspekt. Es ist noch Zeit, ein Jahr, aber das müssen die sogenannten Etablierten, wie auch immer, also die Parteien jenseits von AfD und BSW, lösen aus der Sicht der Menschen oder zumindest auf einen überzeugenden Weg bringen, dass das Problem gelöst wird, damit man dem sozusagen begegnen kann.
Herr Ploss, ist denn die Union auf so einen Wahlkampf auch vorbereitet? Also wir haben im Moment in der Tat in dieser Sendung stillschweigend immer im Kopf gehabt, da gibt es ein Kanzlerkandidatenduell Merz versus Scholz. Aber das können ja noch mehr werden. Also Herr Kronenberg hat es angekündigt, es könnte sogar Sarah Wagenknecht vielleicht den Hut in den Ring werfen. Robert Habeck wird auch allgemein erwartet, dass er das macht für die Grünen und dann möglicherweise Alice Weidel für die AfD. Dann haben wir 5 Kanzlerkandidaten und Kandidatinnen.
Ja, also zur Kanzlerkandidatur kann sich ja jede Partei berufen fühlen. Es gibt ja keine Regel oder kein Gesetz, ab wann man einen Kanzlerkandidaten nominieren darf. Auch die FDP könnte sagen, wir nominieren Kanzlerkandidaten. Das ist ja nach oben offen. Die Frage ist, wie realistisch ist das? Und nach jetzigem Stand wird es tatsächlich so sein, dass die Union als stärkste Kraft in der politischen Mitte möglicherweise auch mit der AfD um Platz 1 konkurriert und wird das erleben, was wir auch bei den Landtagswahlen im Osten gesehen haben. Wobei man natürlich sagen muss, dass glücklicherweise keine Partei in der politischen Mitte irgendwie ein Signal sendet, dass sie die AfD unterstützt. Deswegen ist die Kanzlerkandidatur von Frau Weidel sicherlich nicht sehr chancenreich. Ich glaube, nur damit darf man sich nicht zurücklehnen, sondern entscheidend wird sein für uns als CDU, und das gilt für alle anderen Parteien auch in der politischen Mitte, dass man vor allem die Migrationsfrage löst, illegale Migration zurückdrängt. Dann wird auch die AfD wieder kleiner werden und vor allem, dass endlich eine vernünftige Wirtschaftspolitik in Deutschland gemacht wird. Denn wir erleben möglicherweise im nächsten Jahr zum dritten Mal in Folge ein Minus beim Wirtschaftswachstum oder in dem Fall Nichtwachstum, und das hat es seit dem Zweiten Weltkrieg noch nie gegeben. Und wenn in diesen beiden großen Themenfeldern es gute Antworten gibt, dann bin ich sehr zuversichtlich, wird die AfD auch wieder kleiner werden, und Deswegen werden wir bis dahin auch alles geben, dass noch mehr Menschen als im Moment CDU wählen.
Mhm. Darf ich mir dann Richtung CDU aber noch was Zusätzliches
ganz
wünschen?
Ganz kurz, ja. 30 Sekunden gebe ich Ihnen, Frau Rudolph, weil okay. Unsere Zeit geht zu Ende, unsere Gut. Sendezeit.
Also da will ich dann nur ganz kurz nochmal auf die jetzt anstehenden auch Koalitionsverhandlungen, unter anderem in Thüringen oder eben auch in Sachsen zu sprechen kommen, wo sich ja auch zeigen wird, inwieweit man gewillt ist, mit anderen Parteien zusammenzuarbeiten oder eben auch nicht und wie stark dann wirklich auch eine Abgrenzung zur AfD steht. Das wäre mir einfach aus Sicht und an die CDU ein Herzensanliegen.
Die ja. steht, das kann ich hier gern nochmal bestätigen.
Die Brandmauer steht, sagen Sie, Herr Knoss.
Ich würde nicht den Begriff Brandmauer verwenden, aber eine klare Abgrenzung zur AfD, keine Kooperation, keine Koalition mit der AfD, das ist für uns als CDU völlig klar. Und wer irgendwelche anderen Spekulationen in die Welt setzt, der agiert wirklich bösartig.
Ja, dann warten wir mal ab. Aber die Frage wird sich dann wahrscheinlich in der Tat nach der nächsten Bundestagswahl, egal ob sie im September nächsten Jahres oder vielleicht früher stattfindet, stellen. Wie stellt man eine regierungsfähige Mehrheit her, wenn es auf keinen Fall eine Regierung mit der AfD geben soll? Das ist ja offenkundig in den anderen Parteien Konsens, aber es hilft eben offenkundig auch der AfD immer wieder zu neuen Wählern. Das war Kontrovers am Montag im Deutschlandfunk. Wir diskutierten über das Thema Merz gegen Scholz und meine Gäste waren Volker Kronenberg, Politikwissenschaftler der Universität Bonn, Christoph Ploss, CDU und Tina Rudolph von der SPD. Mein Name ist Theo Gers. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und kommen Sie gut durch diesen Montag.